Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir im ersten Johannesbrief, und zwar im zweiten Kapitel, den Versen 1 bis 6. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, in Jesus Christus kommen wir an diesem Morgen zu dir und geben dir den Lobpreis und den Dank für diesen Tag, für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, für unser Zusammensein. Wir preisen dich, dass wir dich in unserer Mitte haben. Und wir preisen dich, dass wir zusammen sein können und sehen können und wahrnehmen dürfen. Und nicht nur als Einzelne, sondern in der Gemeinschaft deiner Leute deinen Namen erheben können. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Vater, die dazu geführt hat, dass wir diesen Fürsprecher haben, dass wir Jesus Christus haben, dass er für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt sein Leben gelassen hat. Wir preisen dich, Vater, dass wir durch Jesus Christus zu dir kommen dürfen und in dir und mit dir leben dürfen, auch an diesem Tag. Wir bitten dich um deinen Segen für unser Hören auf dein Wort. Wir bitten dich um das Wirken deines Heiligen Geistes für die Auslegung. Wir befehlen dir nicht nur uns hier an, sondern auch insbesondere unsere Kinder in ihren Gruppen, dass du mit deinem wunderbaren Heiligen Geist wirksam unter uns bist. Und wir neu beten wir auch für dieses Haus und dieses Werk und diesen Ort um deine Bewahrung, deinen Schutz, deine Hilfe, deinen Segen. Danke für alle Zeichen deiner Güte und Freundlichkeit, mit der du uns die Wochen und Monate hindurch begleitet hast. Und jetzt wirke du weiter, du lebendiger Gott, in deinem Erbarmen, deiner Liebe und deiner Fürsorge. Wir preisen dich, wir geben dir die Ehre, wir beten dich an. Amen.
Wir haben das ja bei dem Apostel Johannes schon gesehen, schon mehrfach gesehen, dass er immer irgendwie um einige Grundbegriffe kreist und er kreist und kreist und kreist. Wir haben verschiedene Begriffe schon gesehen. Die Frage nach der Gemeinschaft mit dem Vater, haben wir sie oder haben wir sie nicht? Sind wir in der Gemeinschaft mit Jesus oder nicht? Sind wir in ihm oder sind wir es nicht? Wandeln wir im Licht oder wandeln wir doch noch irgendwie in der Finsternis oder in irgendeiner Grauzone? Sind wir in der Wahrheit oder sind wir doch noch Lügner, wie es hier mehrfach bezeichnet wird? Haben wir gesündigt oder haben wir nicht gesündigt? Behaupten wir nur, dass wir nicht gesündigt haben, dann ist das eine Lüge. Wenn wir aber doch gesündigt haben, so haben wir Vergebung. Ich schreibe euch aber, damit ihr nicht sündigt. Und wenn wir das noch weiter durchgehen würden, würden Sie am Ende gar nicht mehr wissen, wie Sie eigentlich heißen. Was denn nun eigentlich gilt? Sind wir nun im Licht oder sind wir es nicht? Ist er in mir oder ist er es nicht? Und wir können uns fragen, was will Johannes jetzt eigentlich? Worum kreist er hier um diese Begriffe? Und egal, wie wir es drehen und wenden, irgendwas scheint uns am Ende irgendwie falsch zu sein. Und das ist richtig. Dass da irgendwas falsch ist, nämlich unsere Logik ist falsch. Unsere Logik steht uns einfach im Weg. Das Evangelium, um das es hier geht, lässt sich so einfach nicht denken. Und wenn wir es denken wollten, dann muss es neu gedacht werden. Das ist das, woran Johannes sich abarbeitet. Es muss ganz neu gedacht werden, weil alle unsere Denksysteme falsch sind. Unsere Logik ist falsch. Das Evangelium von Jesus sprengt unser normales, vernünftiges Denken. Und trotzdem können wir nicht aufhören, immer wieder nachzudenken und zu versuchen, dieses Evangelium auch mit unserer Vernunft zu fassen und zu begreifen. Das macht dieses Evangelium von Jesus so spannend, dass es uns manchmal, nicht immer, aber manchmal fast zerreißt, dass die Spannung so groß ist und wir da ganz verschiedene Aussagen und Ansichten haben, dass das fast nicht auszuhalten ist. Johannes hatte eingangs geschrieben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben, was wir gehört haben, davon schreiben wir. Und das sieht so ganz einfach aus, als könnte man es einfach so übernehmen, eins zu eins, was er uns da geschrieben hat. Paulus hatte ja dasselbe geschrieben, aber mit ganz anderen Worten. Paulus hatte geschrieben, es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Beide sagen, wir verkündigen euch ein Evangelium, das eigentlich unbegreiflich ist, das eigentlich unglaublich ist. Ein Evangelium, das allemal eine enorme Sprengkraft besitzt. Na, in unserer Zeit vielleicht nicht mehr so sehr. In unserer Zeit ist da vieles davon einfach aus den Augen verloren gegangen, manches ist einfach verflacht. Aber in dieser Zeit, in der Johannes noch gelebt hat, Johannes hat das erlebt, was für eine Sprengkraft in diesem Evangelium steckte. Und das weiß er, dass dieses Evangelium von Jesus ein einziges großes Ärgernis ist für jeden frommen Juden. Das geht gar nicht gegen die Juden, das ist gegen dieses Denken, das sie so gelernt haben. Dass es ein himmelschreiender Unsinn ist, ein Nonsens, ein Blödsinn für jeden denkenden Griechen. Und dass dieses Evangelium auch in den christlichen Gemeinden Kleinasiens, also in seiner Zeit, immer noch hochexplosiv war, immer noch unbegreiflich war, immer noch viel nachgedacht werden musste, bis das endlich halbwegs verstanden war. Und dass es kein einfaches, nettes Evangelium für naive Gläubige war, kein schlichtes Evangelium, das man sofort auch verstehen kann. Da gibt es ganz, ganz einfache Aussagen, die jeder verstehen kann. Und es gibt zugleich große Zusammenhänge, die sind fast unverständlich, unbegreiflich und die müssen erst einmal gedacht werden und verstanden werden. Da muss man sein Hirn auch wirklich einschalten. Und das fordert Johannes von uns in diesen so einfachen und zugleich sehr komplexen Formulierungen. Jesus hatte nichts anderes gesagt. In Matthäus 10 etwa, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Damit will Jesus sagen, das, was ich euch zu sagen habe und was ihr noch sehen werdet, was noch kommen wird, das wird Familien auseinanderreißen. Und zwar gerade die frommen Familien, die sich so festgelegt haben auf ihre Sicht, auf eine ganz bestimmte Art, ihr Leben zu leben und ihren Glauben zu leben. Und das hat Johannes selbst dann gut 50 Jahre lang praktisch erlebt mit all den anderen, die noch da waren, dass dieses Evangelium mit allen Mitteln bekämpft wurde. Das haben sie verstanden, das war nicht harmlos, sondern es war so gefährlich, so angriffig, dass man es bekämpfen musste, dass es bekämpft wurde, dass diese Botschaft verrissen wurde, verspottet wurde, verachtet, auch verfälscht wurde, auch innerhalb der Gemeinde verfälscht wurde. Dass auch da nicht alles so einfach und so leicht und so klar war. Man wird dem Kreuz Jesu die Spitzen abbrechen. Man wird das Kreuz Jesu verharmlosen. Man wird es kleiner machen. Man wird es passend machen. Man wird es so machen, dass es nicht mehr Ärgernis oder Torheit ist, dass es eben passt für alle, die sich irgendwie damit befassen wollen. Das Evangelium ist ein Pulverfass. Das müssen wir verstehen, wenn wir diesen Brief lesen, dass dieses Evangelium für viele in unserer Zeit zu einer sterbenslangweiligen Kulturveranstaltung geworden ist. Das ist die andere Seite. Das hat aber auch lang gebraucht, bis es dahin gekommen ist. Eigentlich war das anders gedacht. Dass das Evangelium und das Kreuz Jesu heute verharmlost wird, verleugnet, verachtet, dass viele nicht mehr wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Vor einigen Tagen sprach eine Organistin mit mir. Das war eine große Not für sie. Sie sagt, ich spiele jeden Sonntag meine Orgel in der Gemeinde, weit weg von hier, keine Sorge, weit weg von hier. Und sie sagt, und da steht mein Pfarrer auf der Kanzel und sagt, das Kreuz Jesu braucht kein Mensch. Das ist völlig überflüssig. Niemand muss sein Blut fließen lassen in dieser Welt. Völlig unnötig, völlig überflüssig. Und man fragt sich automatisch, was kriegt dieser Mann eigentlich mit? Wo lebt der? Sieht der abends nochmal Nachrichten im Fernsehen? Kriegt er mit, was für ein Dreck in dieser Welt passiert? Und zwar nicht nur gelegentlich in irgendwelchen fernen Ecken dieser Welt, sondern jeden Tag etwas Neues. Wie löst er das für sich? Wie antwortet er darauf? Vielleicht ganz einfach so, die Guten kommen in den Himmel und die Bösen, die werden schon sehen, was sie davon haben. Das ist ja auch eine irgendwie auch eine logische Folgerung, auch eine Antwort, wie man das lösen kann. Kriegt ihr das hin, wie tief diese Welt im Dreck sitzt und von selber nicht herauskommt aus dieser Schuld, aus dieser Lüge, aus dieser Verachtung, aus diesem Hass, auf diesem ständig manipulativen, das kennen wir ja auch aus vielen Stellen, dass man nicht sagen kann, da geht einer mit dem Schwamm drüber und alles wird gut. Sondern dass das gelöst werden muss, dass das erlöst werden muss, dass es einen Weg geben muss. Und da sitzt sie an ihrer Orgel unter dieser Kanzel und sagt, und ich weiß nicht, was ich dagegen noch sagen soll. Gegen so einen Theologen, was soll man da sagen? Der hat das ja gelernt. Der weiß ja, wie die Formulierungen gehen. Der weiß ja, wie man das so doppeldeutig alles formulieren kann, dass man am Ende tatsächlich nicht mehr weiß, wie man heißt. Und alles irgendwie richtig ist. Diese Eingangsformulierung von Johannes, die mag uns eingangs vielleicht ein wenig sonderbar erscheinen, wenn er sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Man könnte das so verstehen, als wäre hier ein alter Mann, und das war er ja mit seinen guten 90 Jahren etwa, der ein wenig über sein Lebenswerk resümiert und noch mal ein paar Sätze schreiben will, was ihm so wichtig war. Irgendwie ein alter Sonntagsschulonkel, der sich hier nun von seinen Schülern verabschieden will, noch ein paar Dinge sagt. Er ist ja der Älteste und er ist der Letzte der Apostel, der noch am Leben ist. Die anderen sind schon seit Jahrzehnten in der Ewigkeit. Aber dass er hier nicht sagt, ach, meine Kinder, oder wie es in manche Übersetzungen hatten, liebe Kindlein, sondern dass es ein dramatischer Appell ist von diesem alten Mann. Kinder, seht noch einmal hin, achte darauf, worum es geht. Seht, wie ihr eure Spur findet. Dass er sich mit diesem dramatischen Appell an seine Gemeinden wendet in einer hochkonzentrierten und verdichteten Weise, was er zu sagen hat, sind keine harmlosen Erinnerungen an das, was war, sondern es sind Worte über das, was kommen wird und was zu bewahren ist. Immer dieses hochbrisante Evangelium vom Kreuz Jesu, von dem nichts genommen werden darf. Das ist sein Thema. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Da geht es nicht um irgendwelche banalen Sünden, die man begehen könnte. Es geht darum, dass wir nicht das Ziel verfehlen, als Einzelne nicht und als Gemeinde Jesu nicht. Dass wir nicht irgendwie abirren. Und Sie kennen vielleicht das Buch von Theo Lehmann, knapp daneben, ist auch vorbei. Es ist nicht unbedingt völlig vorbei, aber es kann schon sehr, sehr weit daneben sein, auch wenn es nur ganz knapp daneben aussieht. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Johannes ringt um seine Gemeinde. Er ringt um die Gemeinde bis ins zweite Jahrtausend hinein, bis ins dritte Jahrtausend hinein, dass das nicht schief geht. Dass wir nicht zurückfallen sollen in unser altes Leben, das ist ja völlig klar, dass wir so nicht sündigen sollen. Wir leben nicht genauso weiter wie vorher. Das ist die Grundhaltung in der Nachfolge Jesu. Das hat auch Paulus schon gesagt. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das haben wir verstanden. Das haben wir, hoffe ich, auch hinter uns gelassen. Aber dass es offensichtlich nicht ganz so klar war, denn vorher hatte Johannes betont, dass wir der Sünde nicht entgehen werden. Wir können nicht ohne Sünde. Wir wollen gerne, aber es gelingt uns nicht. Auch da ist er eins mit Paulus. Da könnte ich den ganzen Römerbrief oder zumindest Kapitel 7 nochmal vorlesen. Wir kommen da nicht dran vorbei. Wer sagt, er habe keine Sünde, der lügt. Danach heißt es gleich weiter, wenn wir dann doch sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, dass Jesus nicht unser Ankläger, nicht unser Richter ist, sondern immer der Anwalt. Schon diesen einfachen Satz haben viele Christen nicht verstanden. Das sage ich, weil ich das immer wieder erlebe. Viele haben das nicht verstanden, dass Jesus nicht gekommen ist, um zu richten, sondern um zu erlösen. Er ist kein Verkläger. Der Verkläger ist ein ganz anderer. Er ist der Erlöser. Er ist der Fürsprecher, er ist der Anwalt, der für uns eintritt. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, sagt Johannes. Er geht so weit, dass er sagt, sogar wenn unser eigenes Herz uns verdammt, also wenn wir selber uns nicht mehr über den Weg trauen, dann ist Gott immer noch größer als unser Herz und es wird uns vergeben. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 2. Korinther 5. Ich zitiere immer wieder neben Johannes auch Paulus, um zu sehen, das ist immer eine Linie, da sind sich die beiden sehr, sehr, sehr einig. Und jetzt können wir sagen, was wollen wir mehr? Ja, dass er die Versöhnung ist für unsere Sünde. Und auch Johannes kennt diese Haltung, dass wir in jedem Fall wunderbar frei sind von allem, was unser Leben belastet hat. Er ist die Versöhnung für alle unsere Sünden. Diese andere Seite, die sowohl Paulus als auch Johannes beschreiben, ist, wenn die Gnade doch so groß ist, und Paulus sagt ja sogar, wenn die Gnade sogar immer viel größer ist als unsere Schuld, als unsere Sünde, dann kamen gleich ein paar ganz Schlaue und sagen, dann sollten wir sogar in der Sünde bleiben. Wir sollten sogar noch ein bisschen mehr in der Sünde bleiben, weil dann die Gnade noch größer wird. Ja, das ist unsere Logik. Das ist mal wieder typisch vernünftig. Ja, die Gnade größer machen, indem wir einfach munter drauf los sündigen. Und hinterher staunen, was die Gnade alles schafft in unserem Leben. Nach dem Motto, wir sind zwar gerade aus dem Dreck hervorgezogen worden, haben Vergebung erfahren, haben Reinigung erfahren, sind frei geworden und springen nun fröhlich wieder zurück, mitten hinein in den ganzen Dreck unseres Lebens. Nur wer macht sowas? Ja, ich weiß, manche tun das. Und trotzdem muss man fragen, wer macht denn sowas? Gerade erlöst, gerade herausgekommen und gleich wieder so weiter, wie es schon immer war. Das macht eigentlich kein vernünftiger Mensch. Jetzt setzt Johannes aber noch eins obendrauf, wieder ähnlich wie Paulus und sagt in Kapitel 2, Vers 2, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. und bestätigt noch einmal, was Paulus in 2. Korinther 5 geschrieben hat: Gott versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und ich weiß von vielen, dass sie an dieser Stelle gerne sagen würden oder es zumindest denken, hätten sich die zwei, Paulus und Johannes, diesen kleinen Nachsatz nicht einfach sparen können. Einfach den Mund halten. Es hätte doch gereicht. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Punkt. Fertig. Alles gesagt. Alles wäre gut gewesen. Und seitdem streiten sich Heerscharen von Theologen, von Gelehrten, von Gläubigen, von ganzen Gemeinden in dieser Frage, ob das nicht ganz, ganz anders gemeint war, als es Johannes hier und Paulus an anderer Stelle geschrieben haben. Das muss doch ganz anders gemeint gewesen sein. Doch nicht für die Sünden der ganzen Welt. Das geht doch nicht. Wie soll man seine Kinder erziehen, wenn das so einfach geht? Sondern nur für die Sünden derer, die auch an Jesus Christus glauben. Das ist doch logisch. Und das muss jedem klar sein, der jemals damit in Berührung gekommen ist. Und wir würden sagen, ja, selbstverständlich. Genauso ist es für die, die an Jesus Christus glauben. Für die alle gilt es, die sich für Jesus entschieden haben. Es gilt für alle, die Jesus entschlossen nachfolgen, die Jesus lieb haben, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die mit ihm leben, die ihm gehorsam geworden sind, die sogar für ihn ihr Leben riskiert haben oder es noch riskieren, die ihm vertrauen und ihre ganze Hoffnung einzig und allein auf Jesus Christus setzen. Ja, für die gilt das absolut. Für deren Sünden ist er die Versöhnung. Und für die der ganzen Welt. Johannes. Und für die der ganzen Welt. Spätestens da sind viele wach. Auch manche, die eigentlich sehr, sehr liberal sind, sind da plötzlich hellwach. Das geht aber nicht. Das kann so nicht sein. Die ganze Moral ist im Eimer. Da macht keiner mehr, was er machen soll. Da ist alles gleichgültig. Was wird mit den Geboten? Was wird mit den Pflichten? Wie soll man andere Leute erziehen? Womit soll man den Sündern noch drohen? Wenn das so einfach ist. Und wir erleben das, wie manche sich an diesen Worten, an seinen Worten, an den Worten der Schrift schwarz ärgern. Das kann so nicht sein. Sogar im ganz frommen Lager ist die Aufregung groß. Dann hätten wir uns ja gar nicht für Jesus entscheiden müssen. Warum machen wir denn das alles? Dann hätten wir uns auch gar nicht so engagieren müssen in der Gemeinde und in vielem anderen. Das hätten wir uns alles ersparen können. Dann müssten wir auch nicht evangelisieren und nicht missionieren und vieles von dem, was wir tun, nicht mehr tun. Wir müssten auch nicht mehr einladen zum Glauben, wenn das so einfach wäre. Für die Sünden der ganzen Welt, für alle Sünden der ganzen Welt. Alles überflüssig, wenn schon alles erledigt ist. Und die Gebote, was sollen wir uns noch an irgendein Gebot, da kommt er ja auch noch einmal drauf, dass wir die Gebote halten sollen. Sie merken, was es für ein Pulverfass ist. Dieses Evangelium, das Paulus und jetzt auch Johannes uns so deutlich beschreiben, auch für die der ganzen Welt. Nur dieser kleine Nachsatz, der hat es schon massiv in sich. Warum macht Johannes das? Ich kann das nur vermuten. Ich kann nur vermuten, dass Johannes das macht, damit die, die an Jesus Christus glauben, auch erkennen, wie ungeheuerlich die Dimensionen dieses Evangeliums sind. Wie unglaublich die Dimension des Kreuzes Jesu ist. Dass das all unser Denken weit übertrifft. Wie atemberaubend das ist, dass wir sagen dürfen, Jesus hat am Kreuz einen Triumph eingefahren. Er ist der Sieger und am Kreuz sehen wir diesen Sieg. Wenn das noch ein bisschen zu schwierig ist, können wir es einmal umdrehen. Wir könnten sagen, wenn wir diesen Satz einfach streichen würden, dann gibt es keine Gnade, keine Versöhnung, keine Hoffnung für all die, die zum Beispiel in der Zeit vor Jesus gelebt haben. Es gäbe keine Hoffnung für die, die zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden sind. Die hätten einfach Pech gehabt. Es gäbe keine Gnade und keine Versöhnung für die, die das Evangelium nur in einer verzerrten Weise gehört haben. Es gäbe keine Gnade und keine Versöhnung für die vielen, die das Evangelium nur als den langweiligsten Ladenhüter der Welt erfahren haben. Kennen wir ja. Die vielen, die sagen, nur noch Konfirmation und dann vielleicht noch zur eigenen Trauung, aber dann nie wieder, nie wieder mit diesem langweiligen Kram in Berührung zu kommen. Man kann das gut verstehen. Man kann das verstehen. Dass dieses Evangelium so klein geredet wurde und am Ende die Gnade und die Versöhnung gerade noch für die reicht, die irgendwie alles richtig und gut gemacht haben. Eben die Guten, die Anständigen, die Treuen, die Bemühten, die, die jeden Sonntag in ihrer Kirchenbank sitzen, die paar Hansel, die bis zum Schluss durchgehalten haben, mit allem Aufwand, was dazugehört. Die Frage ist nur, ob das auch schon der Triumph des Kreuzes ist. Ob das der großartige Sieg Jesu am Kreuz ist, dass die paar Hansel am Ende da irgendwie noch das Ziel erreichen und der ganz, ganz große Rest sagen muss, wir haben alle Pech gehabt. Da hat es nicht mehr gereicht. Wenn das so wäre, wenn das der Sieg Jesu wäre, so klein, so eingeschränkt, dann gelte doch der Satz, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und der ganze Rest, der muss sehen, wo er bleibt. Der hat einfach Pech gehabt. Und das ist tatsächlich die Haltung vieler in unserer Zeit. Und sie sind davon überzeugt, dass es so und nur so richtig ist. Und richtig ist, wenn das wahr wäre, dass man sich ein wenig bemühen muss und durch seine Bemühungen und Anstand auch das hinkriegt, vielleicht noch seinen Müll anständig sortiert und vorsichtig fährt im Straßenverkehr und die Geschwindigkeitsbegrenzung, jetzt übertreibe ich ein bisschen, ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber Sie verstehen, was gemeint ist. Wenn das wahr wäre, dass nur die, die sich bemühen, am Ziel auch das Licht sehen und diesen Triumph sehen dürfen, dann kann man von der Kanzel auch sagen, dafür braucht man kein Kreuz Jesu. Das kriegen wir auch so hin. Dann hätten die recht, die sagen, strengt euch doch mal ein bisschen an. Seht doch mal zu, dass ihr ein paar von diesen Geboten auf die Reihe kriegt und euch einigermaßen anständig benehmt. Das ist aber nicht das Evangelium. Das Evangelium lautet, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Mit allen Inklusionen, die wir ja zum Teil gesehen haben. Und warum sind wir dann noch hier? Warum sitzen wir Sonntag für Sonntag hier in der Gemeinde oder sonst irgendwo in irgendeiner Gemeinde in unserer Bank auf unserem Platz? Warum gehen wir auch in der Woche noch in die Bibelstunde? Was machen wir alles noch zwischendurch? Warum geben wir unser Geld in die Gemeinde und in die Mission oder in die Diakonie oder sonst irgendwo hin, wenn es gar nicht mehr darum geht, dass wir uns bemühen sollen, dass wir irgendetwas tun sollen? Warum machen wir das alles? Warum sind wir hier? Warum Sie hier sind, das kann ich nur vermuten. Ich weiß, warum ich hier bin oder warum ich nicht hier bin. Ich bin nicht hier, weil ich mir das so ausgesucht hätte. Ich bin hier, obwohl ich das nicht wollte, obwohl das nie in meinem Plan stand. Ich hatte nicht geplant, zum Glauben an Jesus zu kommen. Ich hatte nie vor, fromm zu werden. Ich hatte nie im Sinn, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und Pastor zu werden. Das wollte ich ausdrücklich nicht. Ausdrücklich nicht. Das war nicht meine Idee. Ich war in meinem Leben, es war nicht besonders toll, aber ich fand's toll. Also im Nachhinein würde ich sagen, das war nicht so toll, aber ich fand's damals richtig gut. Ich fand es auch richtig, ich fand es auch passend für mich. Bis zu dem Augenblick, in dem Jesus mir begegnet ist und ich wusste, hier ist deine Sackgasse zu Ende. Hier geht's nur noch um eine Umkehr. Aber nicht, weil ich das wollte. Nicht, weil ich lang genug darüber nachgedacht hätte. Sondern weil am Ende der Sackgasse einfach ein Stopp stand, eine Mauer war. Und da konnte ich nicht mehr weiter. Und dann wollte ich auch nicht mehr weiter. Darum bin ich hier. Nur aus diesem einen Grund, weil er mir nachgegangen ist. Und das nicht einmal auf geheimnisvolle Weise. Da gab es Menschen, da gab es Christen, da gab es ganz unscheinbare Christen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das war nicht mein Pastor, der mich überzeugt hätte. Das waren nicht die, die immer vorne weg waren. Das waren solche, die ganz am Rande der Gemeinde standen und zur richtigen Zeit das richtige Signal gegeben haben, die mich gesehen haben, die für mich gebetet haben und die wussten, dass mein Leben nicht so toll war, wie es aussah und wie ich geglaubt habe und die einfach da waren. So ist er mir nachgegangen und weil er mich gesucht hat, weil er mich gefunden hat, weil er mich dann auch berufen hat, und weil ich dann mehr und mehr ihn erkennen durfte, wie er ist, das hat lang gedauert. Ich war sehr begriffsstutzig, gebe ich Ihnen ganz offen zu. Aber dann habe ich mehr und mehr erkennen dürfen, wer er ist und wie er ist. Von diesem Schatz im Acker, wo ich immer gedacht hatte, was soll das mit diesem Schatz im Acker? Wenn Sie zum ersten Mal auf diese Goldader gestoßen sind und merken, die wird größer, die wird breiter, die nimmt zu. Was machen Sie denn dann? Dann graben Sie nicht einfach alles wieder zu und sagen, ach, das ist mir zu schwer. Sondern graben Sie weiter. Da wollen Sie mehr davon sehen. Wenn man diese Perle entdeckt hat, nicht weil wir sie gesucht hätten, sondern weil sie plötzlich da war. Woher auch immer und warum auch immer, weil er uns gesucht und gefunden hat und weil ich heute wirklich sagen kann, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht und die ich nie wieder hergeben möchte. Darum bin ich hier und viele andere, natürlich, viele andere mit mir, die das genauso sagen und genauso erlebt haben. Wir sind uns dessen bewusst, wenn es heißt, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Psalm 100, er hat uns gemacht. Und jetzt können wir nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Darum sind wir hier. Nicht, weil wir irgendetwas zu erledigen hätten. Paulus sagt, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. Dass wir sagen können, wir haben Jesus gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist ja nicht nur ein Satz, nicht nur so ein Spruch. Das ist ja eine Erfahrung, eine Erkenntnis. Da ist das Leben in deinem Wort. Und diese Trennungslinie, die es natürlich gibt, diese Trennungslinie verläuft nicht zwischen Gut und Böse, nicht zwischen den Frommen und den Sündern, da gibt es auch Trennungslinien, ist ja klar, nicht zwischen denen, die in den Himmel kommen und denen, die in die Hölle wandern für alle Ewigkeiten, sondern die Trennungslinie verläuft zwischen denen, die Jesus schon erkannt haben und denen, die Jesus noch erkennen werden. Zu seiner Zeit, das ist eine ganz andere Zeit. Aber sie werden ihn sehen und sie werden ihre Knie vor ihm beugen und sie werden bekennen, dass er der Herr ist. Und diese Trennungslinie macht wirklich einen gewaltigen Unterschied, nämlich die einen werden lachen und jubeln und sich freuen und ihn anbeten. Und die anderen, die werden erst einmal heulen und Zähne klappern von sich geben. Sie werden, das ist nochmal eine andere Kategorie, sie werden um ihn trauern, wie man um ein einziges Kind trauert. Das wünsche ich keinem. Das wünsche ich keinem. Das ist nicht nur so dahingesagt. Der um sein einziges Kind trauert, so werden sie klagen und jammern und weinen und trauern, wenn sie es und weil sie es verpasst haben. Und dann bricht das Heil Gottes an. Das sind nicht 2 Minuten oder 2 Tage oder ein kurzer Moment, wo das geschieht, sondern das ist Gericht. Da geht's durch Gericht zur Gnade. Auch Sie werden die Gnade sehen. Auch Sie werden das Heil Gottes sehen, aber Sie müssen durchs Gericht. Das ist Heulen und Zähneklappern. Und dann bricht das Heil Gottes an für sein Volk. Und dann? Da hört die Geschichte auf. Nein, da hört die Geschichte nicht auf. Da fängt eine neue Geschichte an. Da setzt eine gigantische Völkerwanderung ein, wie es sie noch nie gegeben hat. Die Heiden werden kommen zu deinem Licht und sie werden dich ehren und dich anbeten und sie werden lernen wollen, sie werden sehen wollen, wer er ist. Eine riesige Prozession. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten, sagt nun Johannes. Und wenn Johannes von seinen Geboten spricht, dann werden manche sofort wieder umschalten und sagen, ah ja, ich hab's ja gewusst, jetzt kommt's wieder mit den Geboten. Also wieder 5 Schritte zurück, jetzt halten wir wieder Gebote, jetzt geht's wieder darum, Pflichten zu erfüllen, zu dienen im Gehorsam. Wenigstens das Doppelgebot der Nächstenliebe. Das ist ja so die Reduktion im Kulturprotestantismus. Das Doppelgebot der Nächstenliebe, nachzulesen, Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein wenig Nächstenliebe, ein wenig Toleranz, ein wenig Solidarität. Das kriegen sogar die Gewerkschaften hin. Und darauf wird es dann reduziert. Jesus hat einen sehr schönen Satz gesagt in Lukas 6, einen sehr wichtigen Satz, Vers 45. Da heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Da würden manche sofort reingrätschen und sagen, da gibt es aber keinen guten Schatz im Herzen. Wir sind doch Sünder. Jesus hat auch nicht gesagt, dass er etwas hervorbringt aus dem Schatz seines guten Herzens, sondern er sagt, aus dem guten Schatz seines Herzens. Und wenn wir jetzt noch einmal hinsehen und fragen, wovon ist denn nun das Herz voll? Was erfüllt denn unser Herz? Wovon geht denn unser Herz über? Ja, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, da heißt ja im Deutschen, in unsere Herzen. Was gemeint ist, heißt aber die Liebe Gottes, die darüber hinaus geschüttet ist, über unsere Herzen. Viel mehr, als unser Herz überhaupt fassen kann. Das ist gemeint. Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. Und wenn wir jetzt sehen wollen, wovon ist denn unser Herz erfüllt? Es ist voll von seinen Geboten. Voll von seinen Geboten. Und jetzt dürfen wir nicht an die Gebote, an die 10 Gebote, den Dekalog denken oder an die Tora allein denken, sondern wir müssen an die Gebote denken, wie sie in Psalm 119 beschrieben ist. Den lese ich natürlich jetzt nicht vor, diesen langen Psalm. Aber zu sehen, worum es da geht, nicht um ein Abarbeiten der Tora, um ein Füllen all dieser einzelnen Aussagen und Sätze, sondern die ganze Schrift, die ganze Bibel als ein Offenbarungswort Gottes mit allen Weisungen, mit allen Ratschlüssen, mit allen Verheißungen, mit allen Geheimnissen, mit allem Trost, mit aller Hoffnung, mit aller Wahrheit. Der ganze Reichtum dieser Bibel, das sind seine Gebote. Das sind seine Weisungen, das sind seine Worte, die wir bewahren wollen. Und das halten wir fest, das hüten wir, das bewahren wir als einen unermesslichen Schatz. Die Losung von heute, diese unermessliche Weisheit, Psalm 147, darum geht es. Weisheit ohne Ende, das bewahren wir in unseren Herzen, das Ganze. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, so heißt es wörtlich. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir sein Wort bewahren, seine Gebote bewahren, diesen Reichtum seines Wortes erkannt haben und diesen Reichtum seines Wortes als den größten Schatz unseres Lebens, ich würde mal sagen, um jeden Preis festhalten, um keinen Preis hergeben, ihn hüten und bewahren. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Eine Kraft Gottes, die da selig macht. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote, seine Worte nicht, der ist ein Lügner, der kennt ihn nicht. So einfach, so einfach. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Die Liebe ist keine Einbahnstraße, sondern die Liebe Gottes ist einmal ausgegossen in unser Herzen. Und sie darf jetzt ausstrahlen aus allen Knopflöchern unseres gesamten Wesens. Und wir halten sein Wort. Wir tun das nicht, weil wir es müssen, sondern wir tun das, weil wir nicht mehr anders können. Wir tun das, weil das der größte Schatz unseres Lebens ist, weil darin unser Leben ist, in diesem Wort. Und weil Jesus in diesem Wort ist. Und weil wir Jesus ohne dieses Wort nicht haben. Aber darin haben wir alles. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Dieses Soll ist nicht ein Du musst, streng dich an, sondern dieses Soll heißt, du kannst nicht mehr anders. Wir können ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Und darum tun wir das. Und darum reden wir von diesem Kreuz Jesu, von diesem Triumph, von diesem großartigen Symbol, das unser Leben völlig neu gemacht hat. Und halten das fest. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt, die ganze Welt überwunden hat. Das ist das, was Johannes uns, seiner Gemeinde, zu sagen hat. Halten wir das fest und geben wir es nie wieder her. Wir wollen noch miteinander still werden und beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir dir nicht nur in deinem Wort begegnet sind, sondern dass du schon viel früher angefangen hast, uns nachzugehen, dass wir so viele Spuren deiner Gegenwart in unserem Leben schon gesehen haben, wie andere uns begegnet sind und dich bezeugt haben und wir ihnen das glauben konnten, dass du in ihrem Leben gegenwärtig bist. Und dass wir dann in deinem Wort gesehen haben, wer du bist und wie groß, wie weit, wie unermesslich dieser Schatz in deinem Wort ist. Dass wir erlebt haben, wie eine Kraft in unser Leben hineinkommt und alles neu wird. Wie dieser Geist alles neu macht und wir lebendig werden, innerlich und äußerlich. Dass wir das erfahren dürfen, wie du uns auch als Gemeinde hineinstellst in diese Zeit und in diese Welt und wir mit ganzem Herzen dein Evangelium verkündigen dürfen und Menschen da sind, die es hören und die durch dein Wort zum Glauben kommen und deren Leben neu werden darf. Danke, dass du uns berufen hast. Danke, dass wir mit dir an deiner Seite diesen Weg gehen dürfen. Und danke, dass wir immer diesen unermesslichen Schatz vor Augen haben. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du der Fürsprecher bist, da, wo wir schuldig werden, da, wo wir in unserer Armseligkeit dann doch immer wieder daneben liegen. Danke, dass du aus unserem Leben etwas machst, uns zum Heil und dir zur Ehre. Und wir beten dich darüber an allem, über allem, was du tust. Gelobt sei dein Name. Und miteinander wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen die Plätze wieder ein und singen miteinander, die Gott lieben werden sein wie die Sonne.